Ich sag mal, ich habe ja die Möglichkeit, jetzt an den Paralympischen Spielen teilzunehmen. Also wie geil ist das denn?
Ja, ja, natürlich.
Also ich meine, ihr könnt das nicht.
Nee, das ist richtig.
Wir können auch nicht mal bei den normalen Olympischen Spielen.
Family Affairs. Euer Podcast über Familie, Freundschaft und das Leben. Mit Alex und Christoph Bechtel.
Hallo
und herzlich willkommen zu
Family Affairs. Eine neue Folge und heute haben wir eine ganz besondere Geschichte für euch. Eine Geschichte von Stärke, Durchhaltevermögen und einem unglaublichen Comeback. Wir freuen uns sehr. Katrin Marchand. Und ich weiß genau, was Christoph jetzt sagt zu Katrin Marchand.
Hab ich doch gleich gesagt, Marchand.
Genau.
Nicht Marchand, wie ich hier von einigen Leuten gehört hatte vorher.
Nee, Marchand ist schon richtig, ja.
Siehst du?
Französische. Oui, oui. Aber Katrin, du bist Deutsche, richtig?
Ich bin Deutsch und meine Eltern auch.
Okay.
Schon lange, lange in Deutschland.
Und wir müssen jetzt Katrin erst einmal, bevor mit meinem lieben Bruder wieder die Pferde durchgehen, vorstellen.
Schon
Katrin,
passiert.
Du bist Ärztin, du bist Sportlerin, also genau genommen Ruderin. Du hast zweimal an den Olympischen Spielen teilgenommen und dieses Jahr bei den Paralympics in Paris. Und wenn man sich jetzt diesen Satz anhört, Olympische Spiele und jetzt Paralympics, da fragt ihr euch sofort, was ist passiert? Katrin, was ist passiert?
Ja, das stimmt. Also ich bin nach meinem zweiten Olympischen Spielen in Rio, habe ich aufgehört zu rudern, weil es mir einfach gereicht hat und ich dachte, es ist jetzt okay, ich habe den Zenit erreicht oder mit dem, was ich auch investieren möchte in den Sport. Dann habe ich angefangen zu arbeiten, weil man ja auch mal an seine Zukunft denken muss und das mit dem Sport alleine auch in Deutschland leider nicht so funktioniert. Und hatte dann 21 im September einen Schlaganfall. Und dann.
Da warst du wie alt?
30.
30.
Also sehr jung.
Wie ist
Wahnsinn.
Das im Nachhinein zu erklären, dass du.
Es gibt keine Ursache. Also ich wurde natürlich komplett auf den Kopf gestellt und Gendiagnostik, das Herz wurde sich angeguckt, alles Mögliche. Aber eine Ursache in dem Sinne hat man nicht gefunden. Hm. Ich denke mal, es war vielleicht auch so ein bisschen mein sehr aktiver, stressiger Lebensstil mit Arzt sein ist schon auch ja stressig, würde ich sagen, in der Notaufnahme mit Frühspät-Nachtschicht. Ja, ich habe vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Und
okay, aber dennoch hört sich das für mich jetzt nicht so alltäglich an. Also du bist 30 Jahre jung, eine junge Frau, du bist Ärztin, du bist Sportlerin. Das sind ja für mich alles Faktoren, wenn ich sie höre, dass ich denke, im Gegenteil, du wirst nie einen Schlaganfall bekommen.
Ja, ich glaube, ein bisschen Pech gehört auch dazu. Oder vielleicht war es gar nicht Pech, sondern einfach ja so ein Warnsignal. Ich weiß es nicht, aber
du hast bei den Paralympischen Spielen in diesem Jahr beim Rudern teilgenommen. Du bist Ruderin. Das war auch ein schweres Wort. Ruderin. Und bevor wir jetzt über deine sportliche Karriere sprechen, haben wir gedacht, aus aktuellem Anlass fragen wir dich mal zu Luke Mockridge und den Skandal um ihn. Er hat ja mit zwei, hast du ja sicherlich mitbekommen, mit zwei anderen Podcastern Witze gemacht über die Paralympics und über Menschen mit Behinderung und hat daraufhin einen sehr großen Shitstorm geerntet, zu Recht. Sein Sender hat ihm die Sendung weggenommen. Die Tour ist gecancelt worden und ja, daraufhin hat er sich entschuldigt. Was sagst du zu diesen derben Witzen, die ich jetzt an dieser Stelle nicht wiederholen möchte?
Ja,
ich glaube, das ist eigentlich allen bekannt. Ich finde es einfach, also in der Schule würde man sagen, 6 Sätzen, Thema verfehlt. Also das war überhaupt nicht lustig und auch, also egal in welcher Situation, das war einfach total fehl angebracht, so eine Aussage zu bringen. Ich finde, das zeigt einfach ein total despektierliches Verhalten den Menschen mit Einschränkungen gegenüber und zeigt mir auch, dass er sich damit gar nicht auseinandergesetzt hat. Also jemand, der einfach mit ohne Arme, ohne Beine geboren wird, der kann da gar nichts für und macht ziemlich viel aus seinem Leben, indem er vielleicht Gold tut bei den Paralympischen Spielen. Und ich finde, das ist einfach ein, da können sich viele Menschen eine Scheibe von abschneiden, von so einem Ehrgeiz und von so einem Durchhaltevermögen. Und dann so eine Aussage zu hören, finde ich einfach, also da frage ich mich wirklich, warum, was geht da in ihm vor? Also da habe ich gar kein Verständnis für.
Vielleicht müssen wir an der Stelle die Sache doch nochmal sagen. Er hat gesagt in dem Podcast, ich zitiere, Menschen ohne Arme und ohne Beine ins Wasser schmeißen, in den Pool, und wer als letzter ertrinkt, kriegt eine Medaille. Und da hast du ja gesagt...
Ja, viele würden den anderen Beckenrand gar nicht erreichen.
Genau.
Also das muss man sich mal vorstellen, ohne Arme, ohne Beine im Wasser zu sein und dann vorwärts zu kommen. Allein das ist ja schon, das vergisst man, glaube ich, schnell, wie viel Leistung da einfach hintersteckt. Also, das ist wirklich enorm.
Also absolut respektloses Verhalten. Und ja, er hat sehr viele übelste Konsequenzen für ihn zu spüren bekommen, wie gesagt, zu Recht. Und jetzt ist bei Instagram ein Video, das er jetzt hochgeladen hat. Er ist ja jetzt in Wien aufgetreten. Also die Tour in Deutschland wurde abgesagt, aber in Wien ist er aufgetreten und da hat er Folgendes gesagt.
Ich war zu Gast in einem Podcast, der sich zur Aufgabe macht, möglichst alle Grenzen von Political Correctness zu sprengen. Und ich mache da einen Witz, der wirklich komplett beschissen ist. Ich werde dafür zu Recht komplett kritisiert und ich entschuldige mich sofort und sage, dass sie das offline nehmen sollen und akzeptiere alle Konsequenzen, die dann kommen. Und das mache ich, weil es das Richtige ist, was man in so einer Situation tun. Das ist richtig, das so zu tun. Alles, was danach passiert, ist nicht richtig. Es ist nicht richtig, zu drohen, mich umzubringen. Es ist nicht richtig zu sagen, wir fackeln hier die Bude ab, wenn der spielt. Es ist nicht richtig, Veranstalter und meine Familie und Freunde fertig zu machen. Es ist auch nicht richtig, Christina Vogel in den Kommentaren fertig zu machen. Das ist alles nicht richtig. Es ist nicht richtig, dass unsere Debattenkultur von Zerstörungswut dominiert wird. Wenn eine Entschuldigung nichts mehr wert ist und wir nur noch den Leuten glauben, die sich am lautesten beschweren und die krassesten Drohungen aussprechen, dann sind drei Idioten, die in einem Podcast sitzen, das kleinste Problem.
Was sagst du dazu?
Ja, er sagt ja, er entschuldigt sich, weil es richtig ist. Und für mich zeigt das einfach nur, dass er da das einfach nur macht, weil er das Gefühl hat, er müsste es machen. Also es kommt gar nicht von ihm. Und natürlich muss er sich entschuldigen, um da irgendwie noch aus dieser Situation rauszukommen. Aber ja, also er verdreht dann so ein bisschen Täter und Opfer, finde ich. Also das ist ganz, ganz neben der Spur. Und dann zu sagen, das muss rausgenommen werden. Also warum, er hat es gesagt, warum steht er nicht dazu und sagt, das, klar, muss er sich entschuldigen, aber...
Man halt nimmt ihm das nicht so wirklich ab. Was sagst du dazu?
Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich habe das Gefühl, dass hier wieder einer der Fälle aufgetreten ist im deutschen Humorwesen, wenn man das so bezeichnen kann, bei dem ein Witz auf Kosten von, ich sag's mal, Schwächeren gemacht worden ist, die das natürlich sowieso nicht wollen und die sich auch gar nicht richtig dagegen wehren können. Das habe ich über die Jahrzehnte sehr häufig bei deutschen Witzen in Anführungszeichen gesehen und erlebt. Und ich glaube auch eher, dass die Interpretation in die Richtung geht, dass er das macht, diese Entschuldigung, die er gerade vorgebracht hat, weil er meint, das gehört sich so. Ja. Dann muss auch wieder in Anführungszeichen, dann muss auch mal langsam gut sein.
Ja, ja, genau. Und vor allen Dingen, weil er ja weiß, dass er natürlich auch eine große Beeinträchtigung hat, ne? Finanziell gesehen, ja, wirtschaftlich gesehen, ne? und imagemäßig. Aber ich glaube, da ist eh nicht mehr viel zu retten.
Ja, und darüber, über die Debattenkultur sich da zu beschweren, das halte ich für verfehlt, weil die Reaktionen, die wir heute erleben, im Guten und im Schlechten, die sind eben auch durch die modernen Medien verstärkt. Diese, wie du eben schön gesagt hast, Shitstorms, die dann immer passieren, die treten eben auf, die hätte es früher so nicht gegeben. Und da muss man natürlich auch mit rechnen, wenn man mit wenn seine Waffen da auffährt.
Ich wollte gerade sagen, er ist ein absoluter Medienprofi. Er weiß, was er tut und vor allen Dingen, er hätte damit rechnen müssen. Aber jetzt lass uns nicht mehr über diesen Menschen reden. Du bist jetzt hier unser Stargast. Liebe Katrin, jetzt erzähl doch mal, wie hat sich überhaupt deine Liebe zum Rudern entwickelt und vor allen Dingen auch deine Karriere als Leistungssportlerin?
Also der Start war sehr holprig, muss ich ehrlicherweise sagen. Das ist so, dass meine ganze Familie rudert und auch schon lange vor mir angefangen hat zu rudern. Und ich fand das immer so ein bisschen komisch, da 2000 Meter am Ende einfach geradeaus zu fahren und eigentlich nur eine Bewegung zu machen.
Du siehst gar nicht, wo du hinfährst.
Man sieht gar nicht, wo man hinfährt. Denn Wasser mag ich eigentlich auch nicht so gerne.
Ja, das sind gute Voraussetzungen.
Ja, fand ich auch immer. Und dann habe ich Hockey gespielt, fand ich irgendwie cooler. Und ja, irgendwann kam
Hallenhockey oder Feldhockey?
Beides. Also ja, Winterhalle. Ja, ja. Im selben Verein, wo ich jetzt auch noch bin.
TuS Hilden 96. Sehr schön.
Ich war in Leverkusen.
Ach so.
Bin ich immer noch.
Gut.
Ja, und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, Hockey ist halt, habe ich mit dem Trainer ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Ich muss jetzt was anderes machen. Und dann meinte mein Bruder jetzt, komm einfach mal mit und dann kannst du es dir mal angucken und dann schauen wir mal. Dann habe ich gesagt, okay, ich komme jetzt mit und habe dann auch mich ins Boot gesetzt. Und es war am Anfang wirklich sehr, ich hatte da eigentlich gar keinen Spaß dran und habe dann auch irgendwie mal in der Umkleide gesessen und habe mich nicht zum Training getraut und habe dann geweint und gesagt, ich will das nicht machen, das ist alles irgendwie doof und das ist total langweilig und ich habe keinen Bock drauf. Dann meint mein Trainer, komm, mach mal Wochenende jetzt Pause und dann nächste Woche schauen wir mal. Und da hatte ich halt gedacht, okay, ja, gibst du nochmal eine Chance? Und dann habe ich halt weitergemacht. Aber ich war am Anfang auch überhaupt nicht erfolgreich. Also meine erste deutsche Meisterschaft, nicht letzte geworden. Das, ja, hat dann auch natürlich nicht so motiviert, weiterzumachen. Ja,
kann ich mir vorstellen.
Das war aber bei uns im Hockey auch so. Wir waren auch immer Letzte.
Ja, aber ja, irgendwie.
Aber nicht gegen du warst auch nicht bei den. Du warst aber dann auch nicht bei den Olympischen Spielen.
Das ist richtig.
Wann hast du denn gemerkt, dass du auf Olympianiveau rudern kannst?
Ja, es war dann tatsächlich so, dass mein Trainer einfach mal das Wort London in den Mund genommen hat und ich wusste gar nicht, was er damit meint. Ich dachte, sollen wir mal Urlaub machen oder was? Und dann habe ich gecheckt, da sind die Olympischen Spiele in 4-5 Jahren oder sowas. Und da ist ja gut, aber wenn man da hinfahren will, dann muss man ja schon auch einiges trainieren. Also das schaffe ich jetzt nicht mit dem, was ich hier gerade so mache. Und ja, irgendwann kam dann so ein bisschen der Ehrgeiz, dass ich dachte, ja, jetzt mal so zur Junioren-WM 2008, das wäre schon echt mein Ziel. Mhm. Das habe ich dann auch geschafft. Ich bin dann in dem Jahr auch das erste Mal deutsche Meisterin geworden. Und danach fing es so langsam an, dass ich gemerkt habe, ich kann doch auch gut sein im Rudern. Und es hat dann auch immer mehr Spaß gemacht. Dann kam nochmal so ein Rückschlag, kann man fast sagen, wo ich auch mal nicht zur Weltmeisterschaft gefahren bin. Und dann auch so eine, das sind so manche Situationen, erinnert mich ja immer dran, da kam so ein Freund von einem Freund so quasi und meinte, ja, also ich weiß gar nicht, warum du überhaupt noch ruderst. Also ich würde jetzt mal langsam einfach aufhören und studieren. Und dann habe ich mir gedacht, also was soll das? Also
Jetzt erst recht.
Und das, ja, danach bin ich Weltmeisterin geworden. Also, boah. Also man könnte was sagen, so Rückschläge machen mich eigentlich ein bisschen stärker, also oder motivieren mich weiterzumachen. Und
hast du denn, du sagst so, das hat mich motiviert, weiterzumachen, aber hat dir das so einen richtigen Schub gegeben?
Ja, also so eine Aussage. Ja, doch, das war, weil er ist nie zur WM gefahren und dann dachte ich mir, also ich war jetzt schon zweimal zur WM und du noch nie, also immer Jahrgangsweltmeisterschaft. Also wenn ich will, dann kann ich auch richtig gut werden, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich halt wirklich mal angefangen zu trainieren so richtig und dann kam halt so der eine Erfolg und dann kam der nächste und dann war man halt irgendwann drin, ne? Und dann natürlich habe ich auch viel mehr trainiert als am Anfang. Also Rudern ist eine super Fleißsportart. Also wir waren am Ende bei 20 bis 25 Stunden.
Doch. In der Woche. Ja. Wie ist das eigentlich mit, jetzt mal eine technische Frage, mit dem Muskelkater? Ja. Ist das eine Sache? Ich weiß, aber bügelt der sich irgendwann in der Woche aus oder ist der dann gar nicht mehr da? Oder wie?
Ja, also wenn man eine Sportart täglich macht, dann kriegt man keinen Muskelkater mehr.
Egal welche Sport, auch beim Rudern nicht?
Auch beim Rudern nicht.
Okay, dann ist ja gut. Das habe ich nie gemacht. Ich habe immer Pausen gemacht zwischendurch.
Ja, nee, wenn man drin bleibt, geht's.
Also, okay.
Wenn ich jetzt wieder anfangen würde, ich habe jetzt auch seit dem 1. September nicht im Boot gesessen, dann
würde
es wahrscheinlich auch merken, ja.
Okay, naja, dann bin ich beruhigt.
Und du hast dann auch Medizin studiert nebenher. Also ich meine, wie hast denn du das alles unter einen Hut gekriegt? 25 Stunden Rudern in der Woche und dann...
Also genau, als wir 25 Stunden trainiert haben, habe ich kaum noch studiert. Ich habe das so immer nebenbei gemacht. Ich bin nicht zu den Vorlesungen gegangen, weil das war dann doch anstrengend. Das habe ich dann halt in der Pause immer gemacht, mir das alles so angeguckt und gelernt.
Das muss man auch mal können, ne?
Ja, muss
das
man auch können.
Könnte ich nicht.
Ja, also es ist schon viel Disziplin und auch Organisation. Also zu gucken, wann sind die Kurse, wo ich hin muss, wann kann ich trainieren und dann, also ich wusste eigentlich immer sonntags, wie sieht meine nächste Woche aus. Und es gab nie so dieses so, ich lebe jetzt mal in den Tag hinein und wenn ich jetzt Lust habe, gehe ich zur Uni oder guck mal oder heute Abend gehe ich mal feiern. Hatte ich halt nie, aber habe ich auch nie vermisst. Ich meine, dafür habe ich halt irgendwie auch Medaillen geholt.
Ja.
Das wäre auch schön.
Genau, Weltmeisterin.
Und ich hatte ja trotzdem auch Freunde aus der Uni zum Glück. Also Es gab noch ein anderes Leben außer Rudern.
Und da hast du gesagt, hier, ihr seid nicht Weltmeister, ich schon. Wer bezahlt jetzt das Bier?
Ja, genau.
Geht mal los.
Ja, schön wäre es gewesen, aber...
Haben sie nicht gemacht.
Haben sie nicht gemacht irgendwie. Ja,
vielleicht kommt das noch.
Und dann kam dieser Tag in deinem Leben, wo dir das passiert ist mit dem Schlaganfall.
Ja.
Also das... sind ja alles Dinge, die kommen, die wissen wir ja natürlich
aus
nicht,
dem
die kommen aus dem
Nichts,
aus dem heiteren Himmel. Wie war das? Also hast du als Ärztin sofort verstanden, was mit dir los ist? Wie war dieser Moment? Wie erkennt man das?
Also man erkennt das, indem es wirklich von einer Sekunde auf die nächste kommt. Also es ist nicht so, dass da langsam jemand irgendwie den Schalter umlegt, sondern es geht wirklich zack. Und dann habe ich irgendwie weniger gesehen. Meine komplette linke Seite war taub. Natürlich denkt man dann direkt so, das kann jetzt ein Schlaganfall gewesen sein. Aber dann denkt man natürlich auch, ist das jetzt realistisch, mit 30 Jahren ohne Vorerkrankungen aus dem Nichts heraus so einen Schlaganfall zu kriegen? Dachte ich, nee, also kann es das nicht gewesen sein. Ja, und dann hangelt man sich da irgendwie so von Ausrede zu Ausrede und denkt, ja, vielleicht muss ich was essen, vielleicht muss ich mich hinlegen, vielleicht geht das wieder weg. Und dann ging es halt nicht weg. Und ich meine, dann bin ich doch auch Ärztin genug, um halt zu sagen, time is brain. Ich muss jetzt, glaube ich, doch den Notarzt rufen. Es hat eine Stunde gedauert insgesamt.
Man hat ja so ein goldenes Fenster, ne?
Ja, 4 Stunden.
Okay.
Bis man, also innerhalb der ersten 4 Stunden kann man noch so eine Blutverdünnung kriegen, die dann viele Symptome rückläufig macht.
Und dafür sorgt, dass nachher keine Schäden...
Genau, die halt einfach hilft, die Schäden im Rahmen zu halten. Mhm. Ich war dann im Endeffekt noch in dem Zeitfenster. Mhm. Ich denke, das hat auch sich positiv ausgewirkt auf meine Symptome. Mhm. Aber nichtsdestotrotz hätte ich halt viel schneller sein können.
Also nochmal, wenn wir jetzt schon über Schlaganfall reden oder über einen Schlaganfall, für alle, die uns zuhören, was sind... Symptome, wo wir alle innerlich denken müssen, oje, oje. Das, also diese Sehstörung, Taubheit.
Ja, es gibt diesen Fast-Test. F für Face, also das ist ja, wenn ein Mundwinkel hängt. Also man soll den Leuten sagen, lächelt mich einmal an. Mhm. Und wenn es schief ist, ist das schon das erste Alarmzeichen. A steht für Arms, also dass man einmal die Arme hebt. Und wenn die Arme dann halt absinken oder ein Arm absinkt vor allem, ist das auch ein Zeichen für eine einseitige Schwäche. S steht für Speech, also dass man die Leute sagt, sag mir irgendwas oder auch irgendwelche Fragen stellt, so weißt du, welcher Tag heute ist. Mhm. T steht für Time, also man sollte wirklich schnell sein, sobald man den Verdacht hat auf einen Schlaganfall, eigentlich wirklich nicht zögern.
Also nochmal, genau, Leute, nicht zögern, wenn ihr sowas bei euch bemerkt, zack, lieber einmal zu viel den Arzt gerufen als einmal zu wenig.
Ja, ja, ich habe das mal erlebt, ich meine, wir haben das ja schon bei einigen Familienmitgliedern erlebt und auch ich bei unserer Nachbarin hier vor einigen Jahren, die kam mal zurück vom Einkaufen und ist aber auch schon Pensionsalter und meinte so, irgendwie, mir geht's nicht so gut. Was denn? Und meinte so, ja, ich sehe irgendwie nichts mehr auf der linken Seite oder sowas. Ne? Und dann habe ich glücklicherweise relativ schnell geschaltet und habe direkt die Rettung gerufen über 112 und die kamen dann an und haben die dann direkt mitgenommen und der ist glücklicherweise auch nichts passiert. Sie bekommt meines Wissens nach heute dann so Blutverdünner.
Genau.
Damit eben sich keine Gerinnsel mehr prophylaktisch bekommt die das.
Wie hat denn der Schlaganfall dein Leben, also dein Alltag, aber auch das berufliche Leben verändert? Und dein sportlerisches natürlich auch.
Ja.
Sportliches.
Ja. Also meinen beruflichen Alltag hat es insofern verändert, als dass ich jetzt nur noch 50% arbeite. Ich habe zum Glück eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen, als ich angefangen habe zu arbeiten. Und die bezahlt mich jetzt, also ich kriege im Endeffekt ein bisschen Rente.
Das ist Wahnsinn. Man
ja. Ich hätte nie gedacht, ich habe auch gedacht, ich brauche die gar nicht.
Ich auch.
Das denkt ja niemand.
Ja, man denkt, was soll mir passieren, dass ich nicht mehr arbeiten kann.
Ja, aber es so, kommt schneller, als man, wenn man Pech hat, denkt.
Ich habe das auch nur gemacht, weil das so, hätte ich die nicht gebraucht, wäre es halt meine Rente gewesen im Endeffekt. Also das war so eine Kombi-Sache. Genau, die bezahlt mich halt ein bisschen und ich verdiene mir was dazu, indem ich 50% arbeite. Und ich merke auch, das ist schon viel anstrengender als früher. Also gerade im Arztleben, die Sachen kann man ja oft nicht planen. Also ich kann jetzt die Patienten nicht sagen, jetzt darfst du krank werden und jetzt ist es halt für einen Herzinfarkt. Ich habe gerade 5 Minuten, passt jetzt. Sondern das kommt halt, wenn es kommt und dann muss man manchmal schnell sein und auch kühlen Kopf bewahren. Ne?
Aber du arbeitest in der Klinik.
Genau. Und ich mache jetzt aber was anderes als früher. Also ich bin nicht mehr in der Notaufnahme. Das wäre für mich also gar nicht mehr möglich. Ich bin jetzt in der Orthopädie und das ist ein Privatkrankenhaus. Das heißt, wir haben halt nicht so einen hohen Stress, weil wir keine Notfallversorgung machen. Von daher geht's.
Aber es ist ja trotzdem gut, dass du noch in deinem Beruf arbeiten kannst.
Ja, aber das war, also ich muss sagen, ich hatte nach dem Schlaganfall dann die neue Stelle angefangen, weil ich wechseln wollte. Und rückblickend muss ich sagen, war das total naiv zu sagen, ich hatte jetzt einen Schlaganfall und jetzt mache ich ein neues Fach in einem neuen Krankenhaus mit neuen Kollegen. Das war also Katastrophe am Anfang. Ich bin gar nicht zurechtgekommen. Und jetzt bin ich seit 2 Jahren da und denke mir, also jetzt geht's.
Jetzt
langsam komme ich da zurecht.
Und dann kam aber dann der gedankliche Wechsel, als es dir wieder besser ging, dass du gesagt hast, ich möchte gerne wieder ins Boot steigen.
Genau, das kam dann irgendwann, weil ich war 8 Monate krankgeschrieben, konnte gar nicht arbeiten. Das ist irgendwann schon sehr langweilig, wenn man merkt, also, ja, was mache ich jetzt den ganzen Tag? Ja, also man hangelt sich dann so von Einkaufen zu Glasflaschen wegbringen. Ist halt irgendwann auch kein Leben mehr. Und dann war diese Autofahrt nach in die Schweiz, meinem Bruder, wo ich dann den Bericht gehört hatte über die Paralympischen Winterspiele in Peking. Mhm. Ja, und da habe ich gedacht, mein Gott, also ich habe jetzt gerade noch ein paar Stunden Zeit, bis wir da sind, dann gucke ich mal, was muss man überhaupt für Einschränkungen haben.
Ich wollte gerade sagen, weil wenn man das jetzt nicht weiß, dass du einen Schlaganfall hattest, würde mir das wahrscheinlich gar nicht so auffallen. Welche Einschränkungen hast du denn heutzutage noch?
Also ich sehe halt auf beiden Augen ungefähr ein Drittel nicht nach links, also oben links fehlt
also vom Gesichtsfeld.
Genau. Ja. Deswegen, also das Problem sind ja nicht die Augen, die funktionieren super, also ich sehe sehr scharf und
brauchst keine Brille?
Genau, ich habe Kontaktlinsen.
Okay. Ja, gut, aber.
Aber genau, damit sehe ich sehr scharf und das Problem ist ja das Gehirn, deswegen auf beiden Augen sehe ich ein Drittel nicht. Und ich habe links immer noch weniger Gefühl als rechts. Ich merke halt auch, dass so die Koordination irgendwann einfach nachlässt, dieses rechts-links was Unterschiedliches zu machen. Das kann ich einfach irgendwann nicht mehr so gut. Das ist jetzt 3 Jahre her. Am Anfang hatte ich erinnere mich an einen Moment, wo ich im Krankenhaus lag und ich konnte meine Hose nicht anziehen. Das war für mich ganz schlimm, weil ich halt wirklich auf Hilfe angewiesen war.
Klar.
Also so schlimm ist es wirklich nicht mehr. Aber ich merke halt manchmal einfach, dass es mit links nicht so gut geht wie mit rechts. Das ist so eine Wahrnehmungsstörung einfach. Also meine linke Seite fühlt sich manchmal auch dann schwerer an oder manchmal auch fremd vielleicht. Das ist schwierig zu beschreiben, weil also ich habe ja alle Gliedmaßen.
Oder wenn man drüber streicht.
Genau, es ist halt, also mal habe ich irgendwie mehr Gefühl. Also ich bin hypersensibel quasi, manchmal weniger. Dann kribbelt's, mein Zeh ist noch komplett taub. Also stört jetzt nicht so, aber...
Wie lange musstest du Reha machen?
1 Monat habe ich das gemacht. Und dann hatte ich Probleme mit der Krankenkasse, aber... Im Endeffekt war das auch wirklich mehr so eine Psychotherapie, weil ich da halt viel zu jung war. Die anderen Patienten waren meistens, also größtenteils über 70. Mhm. Es gab halt irgendwie noch einen, der war auch 20, der hatte halt einen Autounfall und Schädelhirntrauma, dem ging es auch nicht gut, aber im Endeffekt war ich dann immer, wurde ich für eine Angestellte gehalten und das war dann halt immer wieder sich erklären zu müssen, war halt in dem Moment überhaupt nicht das, was ich machen wollte. Also das war total schwierig.
Aber 1 Monat Reha nach einem Schlaganfall hört sich für mich tatsächlich zu wenig an.
Ja, es kommt ja darauf an, welche Schäden tatsächlich...
Ja, Entschuldigung, wenn ich doof nachfrage, aber wenn du länger Reha hast, das heißt ja, ich meine gut, du bist selber Ärztin und mehr übst. Machst du ja wahrscheinlich jetzt auch noch, oder? Du machst.
Im Endeffekt ist ja alles, was ich den ganzen Tag über mache, Reha. Also ich habe dann auch ziemlich schnell wieder angefangen, Sport zu machen. Das hat total viel geholfen für das Körpergefühl, für die Koordination, Gleichgewicht. Ich habe Sudokus gemacht, um mich einfach zu konzentrieren. Und ich habe ja auch dann wieder angefangen zu arbeiten. Und auch, dass ich überhaupt arbeiten gehe, ist für mich, also die Entwicklung auf der Arbeit, die ist wirklich enorm, die ich gemacht habe. Und ich glaube, das ist besser als jede Reha, einfach den Alltag zu machen. Ich habe auch zu meinen Freunden gesagt, ich möchte nicht, dass ihr für mich einkaufen geht, weil ich möchte selbst den Weg zum Supermarkt wiederfinden oder mich im Supermarkt zurechtfinden. Ich möchte auch nicht, dass ihr für mich putzt, weil ich muss das selber machen. Ich möchte das ja wieder können. Also ich habe da wirklich viel selbst gemacht und bin halt natürlich öfter mal auf die Fresse geflogen, aber...
Ja, aber du hast einen sehr starken Willen. Ja. Und dann schließen wir
wieder
dahin...
Könnt ihr euch direkt die Hände geben, weil Alexandra ist auch so ein Typ. Ja. Alexandra hat immer... alles selbst machen wollen. Alles.
Ja, das stimmt.
Ja, weil ich bin halt auch viel zu jung, um mich jetzt ins Bett zu legen.
Ja, natürlich, sowieso. Also,
ja, aber es gibt ja bestimmt auch Leute, die vielleicht mal aufgeben und sagen, oh, ich kann nicht mehr. Und was machst du?
Da gibt's auch so Momente.
Du sitzt im Auto auf dem Weg in die Schweiz und denkst, jetzt gucke ich mal bei den Paralympics, weil das wäre jetzt unsere nächste Frage. Ja. Es gibt ja verschiedene Klassen von Beeinträchtigungen. Hast du vielleicht auch gedacht, oh, meine Beeinträchtigung ist gar nicht groß genug, um bei den Paralympics mitmachen zu können?
Ja, habe ich auch gedacht. Also ich dachte auch erst, dass ich über Sehen klassifiziert werde. Ich sehe halt noch zu viel. Trotzdem habe ich eine Seheinschränkung, die mich auch im Rudern stört, weil ich halt überhaupt nicht sehe, was links von mir passiert. Im Endeffekt hat es dann funktioniert über eine körperliche Einschränkung, dass ich halt mit der linken Seite einfach diese Schwächen habe, die ich mit rechts nicht habe. Im Endeffekt finde ich, kann man auch sagen, ich bin körperlich klassifiziert, aber ich habe eigentlich einen Blumenstrauß an vielen Einschränkungen, die zusammenkommen. Nur die eine ist halt klassifizierbar.
Okay.
Aber trotzdem beeinträchtigen mich die anderen ja auch. Auch, dass ich vielleicht manchmal also viel mehr Pause brauche im Training, weil ich einfach müde bin. Also jetzt nicht körperlich, sondern kognitiv angeschränkt bin. das schränkt ja auch ein.
Na klar.
Ja, klar.
Du warst im Viererruder, ne?
Genau.
Und wenn du jetzt quasi dich da qualifizieren möchtest und gerne mitmachen möchtest, wie ist dann das Prozedere?
Also ich habe den Bundestrainer angerufen und einfach gefragt, ob ich mitmachen darf. Und dann hat er sich natürlich gefreut. Also er wusste halt, dass ich einen Schlaganfall hatte, aber da fragt ja auch niemand, hey komm, willst du jetzt nicht mal Pararudern machen, weil ich war ja lange raus aus dem Geschäft. Aber er hat sich natürlich gefreut, weil er dachte, boah Mensch, also ja, gerne, wir nehmen dich hier mit offenen Armen. Und das war ganz cool, dann dort auch so empfangen zu werden und er einfach halt, ne, wieder so etwas machen zu können, was man auch gut kann. Mhm. Wo man halt nicht wie auf der Arbeit, wo ich immer wieder Probleme habe, sondern im Rudern, denke ich mir, das hat irgendwie ganz gut geklappt. Und das ist natürlich auch fürs Selbstbewusstsein super stärkend, wenn man auch vielleicht mal eine Medaille holt. Oder
ja, weil du dich auskennst in dem, was
genau,
du
da, das war so ein bisschen so, ja, ich habe mich da immer wohl gefühlt und es war nie fremd oder so. Ja. Und es war ja auch eine Bewegung, die ich schon vorher konnte.
Mhm.
Ja. Das kam mir natürlich auch zugute, dass ich da ja irgendwie auch so ein bisschen vom Fach war.
Kanntest du die anderen mit Ruder schon?
Nee.
Rudererinnen, Ruderererinnen.
Nee, aber das war ganz also unangenehm, weil ich kannte eigentlich gar keinen. Und ich habe mich halt nie wirklich für Parasport interessiert, weil es ja nie Teil meines Lebens war.
Hm.
Ja, und ich habe dann auch mal vor meine Mutter gefragt, so wer sind denn die anderen Leute da und wie viel trainieren die und was können die? Und ich hatte, wusste, der eine kam irgendwie aus Cambridge und dachte, oh mein Gott, der ist schon richtig gut. Und da gibt es jetzt richtig Konkurrenz und so und ich muss mich total anstrengen. Im Endeffekt ging es. Also da ich halt keine Ersatzfrau habe, also es gibt niemanden in Deutschland, der an meiner Stelle rudern könnte. Also eine Frau mit körperlichen Einschränkungen gibt es nicht. Das ist natürlich dann in dem Sinne Luxus, als dass mein Platz im Vierer eigentlich immer sicher war.
Mhm.
Aber ich glaube auch aufgrund der Leistung war der immer sicher.
Mhm. Unverzichtbar, sehr gut.
Wie lange vorher hast du angefangen zu trainieren für die Paralympics?
Die Klassifizierung war im August 22, also 2 Jahre ungefähr, ein bisschen mehr als 2 Jahre.
Du hattest Stufe 3, ne? Es gibt ja unterschiedliche.
Genau,
oder, ne?
Also
es
wir
gibt
haben
ja unterschiedliche.
PR 1, 2 und 3 und 3 sind die, die komplette Rollbahn rollen können. Also 1 und 2, die sitzen, haben einen festen Rollsitz und wir können auch hin und her rollen.
Mhm.
Genau.
Und dann hast du vorher angefangen zu trainieren. Und wie war es denn dann? Wie war es denn dann in Paris?
Ah, das war. Ja, also ruderisch jetzt nicht so, wie erhofft.
Ihr seid also, kurz an der Medaille vorbeigeschraddelt, ne?
600stel.
Ah.
Also um es mal zu verdeutlichen, das ist noch nicht mal ein halber Wimpernschlag und das kann man mit dem Handy nicht stoppen.
Ich krieg Gänsehaut. Also ich meine, wie will man das überhaupt messen?
Ja, mit einem Zielfoto.
Mit Computern.
Ja, ja, ich weiß, aber ich finde das schon, das ist echt irre.
Aber irgendwie muss es ja festgelegt sein.
Genau, also man kann jetzt halt auch nicht sagen, also wir waren natürlich irgendwie gleich gut wie die Franzosen, die dann halt den kleinen Vorteil hatten.
Heimvorteil heißt das, Heimvorteil. Die kannten sich aus.
Ich glaube auch, die hatten eine kürzere Strecke oder so. Ist halt total ärgerlich. Im Endeffekt waren die halt schneller, 600stel, ne? Also
beim nächsten
da steht
Mal
dann das Ergebnis auf dem Papier.
Ist andersrum.
Ja, gucken wir mal,
aber
wie es dann aussieht.
Wie war die Stimmung? Also
das war cool.
Ich habe so viel Gutes gehört, natürlich auch im Fernsehen gesehen, aber jetzt erzähl mal, du kamst da an und...
Ja, also es war, also das waren ja jetzt meine ersten Paralympischen Spiele und mir war bewusst, dass das ein bisschen kleiner ist als die Olympischen Spiele, aber ich habe es gar nicht so empfunden. Mhm. Also die Franzosen haben mich total auf uns gefreut, die haben richtig gut Stimmung gemacht, das war komplett ausverkauft, das waren, ich glaube, 15.000 Zuschauer. Also um mal zum Vergleich zu sagen, in Rio bei den Olympischen Spielen hatten wir 5.000 Zuschauer.
Wow.
In London waren 20.000, aber London ist auch nochmal vielleicht auch sehr sportbegeistert. Also das Stadion oder die Ruderstrecke war komplett ausverkauft und es war so laut. Also das hat richtig, richtig Spaß gemacht, da zu rudern und auch in der Stadt überall war natürlich diese Paris-Fahnen und ich wurde dann auch total oft angesprochen, weil man ja immer mit diesen Paris-Sachen auch rumläuft, ob ich da irgendwie Teil der Mannschaft wäre oder
Trainerin.
Also so, genau, ja, ich wurde immer gefragt, ob ich Trainerin bin, da habe ich gesagt, nein, ich bin auch Sportlerin.
Mhm.
Ah, okay, ja, und dann kommen ja die Fragezeichen, aber es war, hat total viel Spaß gemacht, die Stimmung war echt phänomenal, also ja.
Hattest du das Gefühl, du musstest dich aufgrund der Tatsache, dass man ja überhaupt nicht sieht, dass du irgendetwas hast, dass du dich dafür rechtfertigen musst? Wie ist das Gefühl, wenn Leute sagen, oder wenn du so einen Blick merkst nach dem Motto, hä?
Was macht die denn mit da? Der?
Ja, also klar, ich meine, allein, dass ich halt immer für eine Trainerin oder Betreuerin gehalten werde, zeigt mir ja schon, dass ich nicht aussehe wie eine Parasportlerin. Ich glaube, dass viele Menschen gar nicht sich so damit auseinandergesetzt haben, was Parasport überhaupt ist. Also ich dachte auch am Anfang, ich muss im Rollstuhl sitzen, um da mitmachen zu dürfen. Ist überhaupt nicht der Fall. Also es gibt auch Einschränkungen, die man halt eben nicht sieht, die trotzdem da sind. Und Also ich erkläre das auch gerne, wenn mich jemand fragt. Es ist mir sogar lieber, als wenn jemand sagt, so, was macht die da? Die hat doch gar nichts, weil ich habe definitiv Probleme. Und ich erkläre das dann, wie gesagt, auch gerne immer wieder, um einfach auch darauf aufmerksam zu machen. Es gibt Einschränkungen, die man nicht sieht. Und du kannst den Menschen nur vor die Stirn gucken, ohne halt zu sehen, was da überhaupt vorgeht im Kopf und was da Phase ist. Ja,
das finde ich halt immer wieder anstrengend.
Ja, aber ja.
Weil das ist ja genau der Punkt. Man erwartet eben Menschen mit körperlichen Behinderungen, sichtbaren Behinderungen, die dann sozusagen bei den Paralympics mitmachen.
Und das macht vielleicht auch die Paralympischen Spiele ein bisschen attraktiver für den Zuschauer, ohne das jetzt wirklich böse zu meinen. Aber natürlich will man bei den Paralympischen Spielen auch Leute sehen, die sichtbare Einschränkungen haben, weil das vielleicht die Leistung nochmal mehr hervorruft. Ne? Aber wenn jemand fast blind ist, dann ist das genauso eine krasse Leistung. So, das sieht man halt nicht.
Klar, ja. Klar.
Inwiefern, wenn du jetzt, du hast dich da aufgehalten, du hast teilgenommen, du hast trainiert dafür. Hast du dein Training, bist du dein Training anders angegangen als früher? Ich meine, eine doofe Frage, aber was hat sich in deinem, in deinem Trainingsalltag verändert im Gegensatz zu alten Zeiten?
Also als ich angefangen habe und oder ich sag mal dieses Projekt Paris anzugehen, habe ich mir schon eigentlich so gesagt, ich möchte in erster Linie Spaß haben an dem, was ich mache, weil ich halt in Rio damals gemerkt habe, Rudern ist eine super schöne Sportart, aber war schon sehr stressig, da sich mental und körperlich auf so ein Ereignis vorzubereiten, und das wollte ich halt nicht mehr, deswegen hatte ich ja aufgehört, und deswegen habe ich mir gesagt, ich möchte halt einfach wieder auch Spaß haben an dem, was ich mache, und hab natürlich dann das Training, bin ich auch anders angegangen. Also ich habe im ersten Jahr schon eher so trainiert, wie es mir gerade Spaß gemacht hat. Also ich hatte so meine Grundgedanken, ich möchte irgendwie zweimal die Woche Krafttraining machen oder natürlich auch irgendwie rudern gehen, aber ich werde halt auch mal einfach laufen gehen oder einfach mal Sachen machen, worauf ich gerade Lust habe.
Okay.
Das hat sich natürlich in den 2 Jahren dann auch geändert, und ich habe dann natürlich immer strikter so einen Trainingsplan verfolgt, aber das war dann auch okay, weil ich halt gesehen habe, wir haben da die Chance, eine Medaille zu holen, und dafür mache ich das dann gerne.
Ja.
Aber genau, rein von der Zeit her, ich habe viel weniger trainiert, weil ich natürlich auch arbeiten gegangen bin. Mhm. Und mir war das Arbeiten auch sehr wichtig, weil ich mir immer denke, das mit dem Sport, das ist eine super schöne Sache, aber im Leben bringt mich das nicht viel weiter.
Ja.
So im Sinne von kognitiv wieder am Leben teilhaben zu können, da hat mir das Arbeiten viel mehr gebracht.
Mhm. Ernährung?
Ja, also ich würde sagen, als Ruderer muss man alles essen, ausgewogen.
Okay.
Also man merkt natürlich, wenn man jetzt jeden Tag Pizza und Lasagne isst, das hilft einem nicht viel.
Ja.
Dann geht also das Brot gleich unter.
Ja.
Wie, also wenn du jetzt diese Hochleistung dann abrufen musst, was nimmst du so zu dir an? Also wenn du sagst, alles, gibt es dann irgendwie auch so einen ausgefeilten Trainingsplan, wie ich jetzt aus der Zeitung von Fußballern kenne, dass du dann zum Beispiel abends etwas Bestimmtes isst, Kohlenhydrate oder was weiß ich, und im Verlauf des Tages was anderes?
Ja, also im Endeffekt ist das viel Erfahrung. Also natürlich weiß man als Ausdauersportler, wir brauchen viel Kohlenhydrate.
Mhm.
Und vor einem Rennen 3 Tage sollte man eigentlich schon anfangen, auch die Speicher da aufzufüllen. Dann vor dem Rennen direkt werde ich mir jetzt keinen Schnitzel mehr reinziehen, weil das belastet mich halt. Ne? Also da muss halt jeder gucken, ob er eher viel essen will, eher wenig. Wichtig ist halt eigentlich, was man die Tage davor macht. Und direkt vor dem Rennen halt so jeder, so wie er es gewohnt ist auch. Also man soll ja nie irgendwie im Wettkampf was Neues ausprobieren. Genau, ansonsten halt wirklich einfach Mischkost. Also wir brauchen auch Eiweiß, wir brauchen Kohlenhydrate, Ballaststoffe, Vitamine. Eigentlich so diesen Standard, den man von jedem Ernährungsberater bekommen würde. Ja.
Aber im Prinzip hat sich ja dann eigentlich nichts geändert an deiner Ernährung jetzt.
Ja, ich habe halt dann mehr gegessen, weil wir mehr Sport gemacht haben.
Aber ich meine, nee,
Vergleich zu der Gedanke, dass das, was dir passiert ist mit dem Schlaganfall, dass dir das nochmal passieren könnte, läuft der irgendwie mit? Nee, kommt der nicht?
Nee. Oh, ist doch also
gut. Durch die Anstrengung, meine ich.
Also tatsächlich am Anfang habe ich gedacht, ob das so gut ist mit dem Rudern, das ist ja schon sehr anstrengend, dann geht der Blutdruck hoch und dann hat man ja schon auch immer so ein Risiko, weil das ist ja auch beim Sport passiert. Also ich habe so einen Spinning-Kurs gemacht und dann im Endspurt quasi, die letzten 15 Sekunden von diesem Kurs, ist das passiert.
Also, Wahnsinn, dann bist du dann vom Rad gefallen?
Das nicht, aber ich habe dann plötzlich gemerkt, dass ich irgendwie mit links gar nicht mehr treten kann und dass ich das Display auch gar nicht mehr so richtig sehe.
Wahnsinn. Und wir kennen das, unser Vater hatte einen Schlaganfall, als er 50 war oder 48.
Ja. Nee, 50.
Kurz, ja, also das war natürlich ein sehr heftiges Erlebnis, aber er hatte einen sehr schweren Schlaganfall. Ne? Ja. Mhm. Wenn du jetzt im Boot sitzt und ruderst, stelle ich mir vor, also wenn du sagst, du hast auf der linken Seite nicht mehr so viel Kraft, wie gleichst du das aus?
Also zum Glück bin ich immer geriemt. Das heißt, ich habe nur einen Riemen in der Hand. Und im Skullen wäre es viel schwieriger für mich. Also im Skullen hat man ja rechts und links ein Ruder. Da fällt es mir schon schwer, dass ich mit links dann auch, man muss immer so das Ruder so drehen, wenn man hinten aus dem Wasser kommt, und dann wieder aufdrehen, um ins Wasser reinzusetzen. Das kriege ich halt nicht so lange hin. Und ich hatte halt, das war jetzt einfach Glück im Unglück, dass ich immer geriemt bin und dass ich auch Vierer fahren wollte, was auch eine Riemenbootsklasse ist, wo die Einschränkung nicht so zum Tragen kommt wie halt im Skullen. Natürlich merke ich das trotzdem, also einmal halt diese Seheinschränkung. Ich sehe halt gar nicht, was links von mir passiert, was die Gegner da machen. Für mich ist da einfach Ende. Und dann halt auch beim Rudern natürlich, wenn die linke Seite taub wird oder wenn man halt nicht so dieses Gefühl in der linken Seite hat, das schränkt einfach ein. Das ist jetzt von außen auch nicht sichtbar. Ich glaube, wenn man mich rudern sieht, dann wird man sagen, ja, ich glaube, ich wurde auch mal gefragt, ob ich irgendwie so aushelfe einfach. Und ich sage, nee, ich bin auch Teil der Mannschaft.
Ich muss sagen, ich finde das total enorm, was du für eine Stärke hast und für einen Willen und für eine Power. Woher kommt das?
Ja, wo ziehst du das her?
Es kommt aus dir selber raus, klar, aber was ist der Ursprung? Also nicht jeder Mensch hat ja so einen starken Willen.
Ja, ich glaube schon, dass der Sport mir da früher viel gezeigt hat, dass man auch mit Rückschlägen halt umgehen muss. Dass nicht jeder Rückschlag schlecht ist. Und auch als ich damals 2 Jahre gefahren bin in Rio, da habe ich mit meiner Partnerin, wir haben immer gesagt, wenn das Wetter schlecht ist, dann freuen wir uns drüber, weil dann haben wir mehr Möglichkeiten zu zeigen, dass wir gut rudern. Oder das sind Situationen, die kann man nicht ändern, wenn auf einer Regatta auch mal Welle ist oder wenn es regnet, dann müssen wir damit umgehen.
Mhm. Und nicht meckern und mosern, genau. Und sagen, es ist, wie es ist.
Durch.
Ja, so auch ein bisschen Kölsch vielleicht, ja. So die rheinische Frohnatur, ich weiß es nicht.
Ja.
Bestimmt.
Ja, ich glaube auch. Also ich bin ja auch Kölnerin.
Ja.
Und da ist man immer am liebsten gut drauf.
Selbstverständlich. Ja, eben.
Genau. Ja, ich glaube, das hat mir schon viel früher auch beigebracht, das Rudern, dass man halt einfach die Dinge positiv sehen kann. Und
muss.
Muss nicht. Also man kann es auch negativ sehen, ne? Aber es hilft einem.
Du hast
einem
eine Entscheidung und du hast dich für den positiven Weg entschieden.
So ist es.
Genau.
Ne? Ich kann es halt nicht ändern. Ne? Was soll ich machen? Soll ich im Bett liegen?
Meine ich ja.
Also ich habe ja die Möglichkeit, jetzt an den Paralympischen Spielen teilzunehmen. Also wie geil ist das denn?
Ja, natürlich.
Also ich meine, ihr könnt das nicht.
Nee. Wir können auch nicht mehr bei den normalen Olympischen Spielen.
Niemals mehr. Aber sag mal, jetzt noch mal ganz kurz nach Paris. Welche besonders beeindruckenden Teilnehmer hast du kennengelernt? Spieler hätte ich fast gesagt.
Da gibt es viele Deutsche auch. Ne? Also man kennt ja viele dann auch so ein bisschen aus den Medien. Ich habe zum Beispiel mal länger auch mit Markus Rehm gequatscht oder als er Gold gewonnen hatte im Weitsprung, haben wir dann auch mit seinen Freunden und mit ganz vielen anderen Leuten noch zusammen gefeiert. Das war halt echt cool. Und eine Begegnung, die mir auch sehr im Kopf geblieben ist, ist eigentlich, dass ein Italiener, also ein Ruderer aus dem italienischen Vierer, vor dem Rennen zu mir gekommen ist und uns viel Erfolg gewünscht hat. Und das fand ich eigentlich ziemlich, ja,
also sportlich.
Sportlich. Ich glaube, die haben sich jetzt nicht so viel Hoffnung auf eine Medaille gemacht. Und deswegen war es für ihn auch okay, uns viel Erfolg zu wünschen. Aber das war halt so ein Moment, wo ich dachte, boah, krass, irgendwie wir rudern gegeneinander. Und er hat halt gesagt, ja, viel Erfolg, ihr schafft das. Und ich weiß, heute ist ein besonderer Tag für dich. Weil es halt ein dreijähriges Jubiläum war oder Jahrestag von dem Schlaganfall.
Aber das finde ich, das hat so ein vielleicht auch wirklich guten olympischen Geist, was ja eigentlich die Olympischen Spiele auch sein sollen. Also klar, der Vergleich mit anderen, aber eben auch der Spirit, wir sind trotzdem hier alle in einem Boot im wahrsten Sinne des Wortes. Ne?
Und wir versuchen uns gemeinsam zu verbessern.
Finde ich super.
Und das war also, muss ich sagen, bei den Paralympischen Spielen auch viel mehr als bei den Olympischen Spielen. Also ich habe mich nach den Rennen auch noch viel mit unseren Gegnern unterhalten, also mit den Briten oder halt auch mit den Italienern.
Und was ist mit den Franzosen?
Ja, ich habe denen auch einen gratuliert, also halt dann nur schriftlich, aber weil ich die nicht mehr gesehen habe, aber natürlich, also ich meine, man kennt sich halt, ne? Wenn man da im Dorf rumläuft, dann, ich weiß genau, wer da im italienischen oder im französischen Vierer sitzt.
Ist das so, dass man vielleicht dann auch mehr privat spricht, so über die einzelnen Schicksalsschläge, oder ist das kein Thema?
Ja, doch, also ich glaube halt gerade noch bei mir, weil man es mir halt nicht ansieht, haben sich auch die Gegner natürlich gefragt, was hat die eigentlich für ein Problem? So. Mhm.
Ja.
Mhm. Ich frage mich auch manchmal, was haben die anderen für eine Einschränkung?
Ja. Aber hast du das auch mal gefragt oder eher nicht?
Ja, also im Internet geforscht.
Ach so, okay.
Und manchmal dann, klar, wenn man sich unterhält, dann kann man mal so nebenbei auch mal fragen, was ist jetzt eigentlich so.
Aber das ist jetzt kein Ding, wo man sich drauf ausruht oder sowas im Gespräch. Also, dass du sagst, ich schwelge jetzt in irgendwelchen Geschichten, was der andere hat oder die andere hat oder so, das macht ihr nicht, ne?
Nee, also die haben ja alle diesen Klassifizierungsprozess durchgemacht, ja. Und es ist ja nicht so, als könnte man sich selbst einfach anmelden und sagen, ich kann meine Finger nicht bewegen, ich mache da jetzt mit.
Nein, das wird ja alles überprüft. Ja.
Genau, also klar. Deswegen hat das schon auch Hand und Fuß, dass die klassifiziert sind, aber man darf ja auch mal nachfragen. Ne?
Ja, natürlich, klar.
Wie geht's jetzt für dich sportlich weiter? Also Paralympics 24 und
ja,
jetzt?
Das bleibt spannend. Also ich im Moment jetzt nach so einem Großereignis war ich jetzt ganz froh, mal ein paar Tage Pause zu haben oder auch eine gewisse Zeitpause zu haben. Wie das dann weitergeht, also das Problem am Rudern ist halt, dass das sehr teamabhängig ist. Also wir brauchen halt eine Mannschaft, um rudern zu können. Und wenn jetzt ein paar aufhören und dann werden vielleicht wieder welche von unten nachkommen. Aber dann halt zu sagen, ich möchte mir jetzt wieder mit Leuten rudern, die das vielleicht erst seit einem Jahr machen. Ich mache das seit 19 Jahren.
Das ist ein großer Unterschied.
Ja, klar.
Ja, also weil ich bin halt keine Ausbilderin. Mhm. Ich sitze halt auch in dem Vierer, weil ich Teil der Mannschaft bin, aber ich möchte da eigentlich nicht in dem Vierer sitzen, damit andere rudern lernen, auch wenn sich das doof anhört, aber dafür bin ich halt einfach nicht in dem Alter, wo ich sage, ich mache das jetzt noch ewig. Mhm. Also ich sag mal, wenn ich nochmal zu den Spielen fahre, dann möchte ich halt schon auch eine Medaille eigentlich mal holen. Also, weil
davon können wir uns alle eine Scheibe abschneiden. Das finde ich wirklich toll. Du bist eine so starke Frau und ein großes Vorbild für alles. Und wenn du jetzt was sagen könntest zu den Menschen, also was würdest du Leuten, die vielleicht auch in derselben Situation stecken wie du, oder vielleicht Menschen, denen das gerade erst passiert ist, dass sie vielleicht auch einen Schlaganfall haben. Was würdest du ihnen mit auf den Weg geben wollen?
Also ich glaube, es lohnt sich, immer weiterzumachen und auch für seine Träume zu kämpfen. Also ich hoffe, dass jeder irgendwo einen Traum hat, den er vielleicht mal wahrhaben möchte. Und es lohnt sich immer, weiterzumachen und nicht aufzugeben. Also ich glaube, das Ende ist eigentlich nie erreicht. Auch in jedem Alter kann man noch so viele Sachen schaffen und man sollte einfach immer dranbleiben. Und ich glaube auch, der 70-jährige Schlaganfallpatient hat ja einen Grund, weiterzukämpfen und zu sagen, hey, ich möchte jetzt, ich möchte nicht gefüttert werden, so doof sie das anhört, oder ich möchte halt ein bisschen autark bleiben.
Verstehe ich total.
Ich möchte mich auch mit meinen Enkelkindern noch unterhalten können, ohne nach 10 Minuten müde zu sein. Also es lohnt sich wirklich immer weiterzumachen und sich auch kleine Ziele zu setzen und zu sagen, das möchte ich schaffen und jeden Tag wieder neu zu starten, die Situation zu akzeptieren und sie so zu sehen, dass sie für einen positiv ist. Also natürlich ist das extrem scheiße, einen Schlaganfall zu haben, weil das total einschränkend ist, vor allem auch so kognitiv. Aber es ist kein Grund zu sagen, ich lege mich jetzt ins Bett und lasse den Rest des Lebens passieren.
An mir vorbeiziehen.
Bist du sofort mit dieser Einstellung also quasi, wie lange hat das bei dir gedauert? Also das ist sicherlich auch ein Prozess, oder?
Ja, das ist ein Prozess. Also bei mir ist das jetzt 3 Jahre her. Ich würde sagen, dass ich so angefangen habe, das zu akzeptieren oder auch gewusst habe, ich werde bleibende Einschränkungen haben. Das hat nach einem halben Jahr, würde ich sagen, habe ich das erstmal vielleicht gedacht, okay, es kann jetzt doch auch weitergehen, das Leben, es ist jetzt nicht vorbei. Aber auch dann gab es immer noch viele Tage, wo ich dachte, das ist wirklich scheiße, und die gibt es jetzt auch immer noch. Ne?
Aber du gestaltest jetzt deine, abseits deiner Arbeit, deine Freizeit, wie jeder andere junge Mensch in deinem Alter.
Ja, also nicht ganz. Nicht. Wenn ich auf Geburtstage gehe, dann merke ich schon, ich bin halt schnell müde.
Wie lange dauert das ungefähr so? Kannst du das?
2 Stunden.
2 Stunden.
Und dann mache ich immer einen polnischen. Ja, weil ich habe dann auch keinen Bock, mich zu verabschieden. Dann muss man sich wieder erklären. Dann kommt, warum gehst du schon? Dann denke ich mir so, ich gehe jetzt einfach. Und dann
geh einfach. Das mache ich auch immer so. Ja, ich mache den Französisch. Ich mache den Marchand.
Ja, meine Freunde wissen das auch.
Wie geht denn der französische Abschied?
Genau so.
Achso, ich dachte,
ich wollte ein Wortspiel.
Ach so,
ein Wortspiel.
Verstehe.
Marsch. March on. March
genau.
On.
Ja.
Verstehe.
Wer war in deinen Stunden oder wer war an deiner Seite? Welcher Mensch hat dir besonders gut getan oder welche Menschen?
Eigentlich meine Eltern, die waren jeden Tag im Krankenhaus. Ich war 3 Wochen im Krankenhaus und die haben mich jeden Tag besucht und mein Vater hat mir immer frische Sachen vom Markt mitgebracht, weil er meinte, hier ein bisschen Obst oder so. Das war sehr schön und halt generell einfach auch Freunde, die einfach dann da waren oder die auch einfach nicht nachgefragt haben oder das überhaupt nicht komisch fanden, wenn ich dann mal gesagt habe, so, ich muss jetzt die Verabredung absagen, weil ich jetzt gerade einfach total erschöpft bin. Also ich glaube, alle Menschen in meinem Umfeld haben da die Situation total akzeptiert und mich dann unterstützt, wo es ging, sei es auch mal, dass ich mit dem Auto irgendwo hingefahren werde, weil ich halt auch kein Auto mehr fahren darf. Also ich könnte jetzt gar nicht einzelne Namen nennen, weil es wirklich einfach viele Menschen waren, die mir geholfen haben.
Ich meine,
ja, mit dem Auto, das liegt an dem Sichtfeld ja, dann, oder?
Genau, ich sehe halt zu wenig und ich sehe das Kind dann immer erst, wenn es vor mir steht.
Ich meine, überleg mal, deine Eltern, ne, das muss ja für die auch der totale Horror gewesen sein, ne? Das 30-jährige Kind.
Das bleibt immer das Kind.
Ja, also das ist nichts, womit man irgendwie rechnet oder was man erwartet, ne? Ich weiß nicht, ich habe dann auf der Arbeit angerufen, weil ich hatte an dem Tag auch wieder Nachtdienst und meinte dann, Katharina, also auch so ganz plump einfach, ich habe dann angerufen, die Schwester musste für mich das wählen, weil ich das nicht gesehen habe. Meine Katharina, ich kann heute nicht kommen, ich hatte einen Schlaganfall. Und sie fragt, wer? Und ich, ja, ich. Oh. Und dann war Stille. Und dann dachte ich so, ja, also sorry, da habe ich mir gedacht, das tut mir leid, dass ich das jetzt einfach so gesagt habe, aber
ist immer so.
So ist es halt.
Ja. Das ist einfach so. Wie hat sich für dich die Sicht auf das Leben verändert, seitdem du den Schlaganfall hattest?
Ja, also ich glaube, was ich gemerkt habe, ist, dass das Leben halt endlich ist. Also es kann halt jederzeit vorbei sein. Und ich habe mir so als Ziel gesetzt, ich möchte eigentlich schon versuchen, viele Dinge zu machen, die mir Spaß machen und nicht in so eine Maschinerie reinkommen, wo man sagt, ich gehe jetzt jeden Tag zur Arbeit, weil ich muss Geld verdienen und das muss man halt machen. Also von dem habe ich mich komplett befreit. Ich mache hauptsächlich Dinge, auf die ich auch Bock habe. Arbeit macht mir auch Spaß. Ich finde, mit den 50% Arbeiten kommt mir eigentlich ganz entgegen. Okay. Da kann ich noch viele andere Sachen machen, die auch Spaß machen. Aber halt auch wirklich Sachen nicht so groß aufzuschieben vielleicht. Und auch die Sache mit Paris. Ich habe jetzt gesagt, ich habe da jetzt gerade einfach total Bock drauf. Ich mache das jetzt. Und klar, ich arbeite dann jetzt auch gerade 2 Monate nicht, weil ich mir freigenommen habe dafür. Kann man jetzt auch sagen, ja, Facharzt, wann willst du den machen? Mit 40 oder was? Ja, dann ist es so. Ja.
Dann
mache ich halt meinen Facharzt mit 40. Aber wenn ich ihn gar nicht mache, dann mache ich ihn halt gar nicht. Also wer weiß, wo das Leben hinführt. Vielleicht sage ich auch in 10 Jahren, das mit dem Arzt sein will ich gar nicht mehr. Oder ich sage morgen, ich habe gar keinen Bock mehr, Sport zu machen.
Würdest du sagen, du weißt jetzt mehr, was du willst? Oder ja, was du nicht willst vielleicht auch?
Ich glaube, ich weiß mehr, was ich nicht will.
Ja, das also, ist aber gut.
Das ist immerhin das, etwas.
Nee, ich finde das, eigentlich ist es viel besser zu wissen, was man nicht will und natürlich das dann auch umzusetzen.
Ja. Naja,
ich weiß auch nicht immer, was ich will. Das ist,
aber du weißt, was du nicht willst.
Ja, das stimmt.
Ja.
Und das versuche ich dann auch nicht zu machen. Ja. Manchmal muss man es trotzdem, aber.
Wie sieht denn dann, wenn du jetzt diese ganze Zeit, die freie Zeit in Anführungszeichen, dann da hast? Was machst du mit der freien Zeit? Also welche Hobbys verfolgst du?
Also jetzt in den jetzt, 2 Monaten? Oder jetzt?
Ja, überhaupt im Allgemeinen. Wenn du sagst, ich nehme mir jetzt mehr Zeit für mich und mach das, was ich Bock habe und so. Worauf ich Bock habe.
Ja, also ich mache schon mehr Pause einfach. Also ich habe um 12:30 immer Feierabend. Mittwochs habe ich komplett frei. Also ist wirklich Luxus. aber ich merke dann halt, ich bin wirklich müde und gerade wenn es stressig war auf der Arbeit, dann brauche ich einfach eine Pause. Dann mache ich halt Mittagsschlaf und da denke ich mir halt auch, da kann ich jetzt denken, ja scheiße, ich habe jetzt um 12:30 Feierabend, aber bis ich wieder lebensfähig bin, ist auch 3 Uhr. Aber ich denke mir, ist auch eigentlich toll, also eigentlich würde ja jeder gerne Mittagsschlaf machen.
Ja, das kann man wohl laut sagen.
Kriegt quasi Geld dafür.
Aber es ist ja auch so, ich glaube, ich bin jetzt auch älter als du, ich habe das einfach qua Alter gelernt, dass ich versuche, auf meinen Körper auch zu achten und auf mich zu hören. Und wenn ich merke, ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr auf diese Feier gehen oder ich bin schon da und denke, ich bin müde, dann zwinge ich mich nicht mehr anderen
zu gefallen.
Quasi zu gefallen oder hier, weiß ich nicht, was zu unterhalten, sondern denke ich einfach, nee, weißt du was, Alexandra, ich brauche jetzt meine Ruhe und ich gehe früh ins Bett, und weil ich brauche meine Kraft.
Ja, das ist, ich habe auch gelernt, Nein zu sagen. Also zu sagen, ich kann das jetzt auch gar nicht. Es ist halt oft auch so, dass ich es wirklich nicht kann. Also dass ich gar nicht auf so einen Geburtstag gehen kann, weil ich total reizüberflutet bin, ich bin platt. Denke ich mir, wer hat jetzt was davon, wenn ich da jetzt hingehe und ich mich gar nicht unterhalten kann, weil ich Gesprächen gar nicht mehr folgen kann. Und nur da zu sein, weil es sich so gehört. Sowas habe ich mich wirklich total befreit.
Das ist ein guter Schluss. Sich gehört, wie wir sich etwas gehört mit unserem Herrn Mockridge vom Anfang, weil er etwas, die Entschuldigung offenbar nur abgegeben hat, weil es sich so gehört. Ja, das wollen stimmt. wir gar nicht machen. Wir wollen gar nicht alles das machen, was sich so gehört, sondern wir wollen das machen, was uns aus dem Herzen
kommt. Und was uns gut tut, auf jeden Fall. Und ich finde, deine Geschichte ist wahnsinnig stark, inspirierend, motivierend und wirklich, dass du so einen Willen hast und dich da so zurückgekämpft hast, finde ich großartig. Und ich glaube, dass alle, die zuhören, sich da wirklich eine Scheibe von abschneiden können, inklusive unserer.
Ja, na, auf jeden Fall.
Christoph und mir.
Ja, ich bin auch nicht immer so, bei mir geht auch vieles schief oder
man muss auch mal fünfe Sachen gerade anders vor, sein
aber
lassen.
Genau.
Ja, also, man darf sich nicht zwingen
nicht zu sehr stressen.
Nicht zu sehr stressen. Ja. Das ist ja auch kontraproduktiv. Ne?
Ich mache auch Dinge, zu denen ich keine Lust habe. Ne? Also ich gehe auch immer, bin auch immer zuverlässig auf der Arbeit und manchmal würde ich auch gerne liegen bleiben.
Ja, gut, das haben wir alle. Aber wie gesagt, das war eine starke Geschichte oder es ist eine starke Geschichte. Ja, und ich danke dir sehr herzlich oder wir beide danken
wir
dir
beide
sehr herzlich, dass du uns daran hast teilhaben lassen und uns erzählt hast, wie es gewesen ist.
Und ich wette, dass diese starke Geschichte auch noch sehr lange sehr gut fortgeführt wird und wird noch weiter erzählt, wie du das machst. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Da kommt noch einiges.
Ja. Ja, schauen wir mal, was wird.
Ne? Vielen, vielen Dank, dass du bei uns gewesen
Gerne.
Bist.
Dankeschön.
Alles Gute.
Achtung,
und
wir müssen jetzt noch.
Wir müssen noch anstoßen.
Wir müssen anstoßen. Wir stoßen immer an.
Liebe Leute, Katharina, auch euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bei Family Affairs.
Der Podcast Family Affairs wird produziert von der 2425 TV- und Medienproduktion in Zusammenarbeit mit Alex und Christoph Bechtel.